Ja, hallo liebe Freunde, liebe Geschwister, liebe Gäste. Schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist heute. Und ich habe das Privileg, heute die Predigt halten zu dürfen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr, dass ihr da seid, dass du da bist. Und ich habe mir während der Gebetsgemeinschaft gedacht, wenn man jetzt denkt, ich rede jetzt hier, ne, wenn ich das denke, dann habe ich ganz schön Druck. Es wird so viel für die Predigt gebetet und dass jeder Einzelne angesprochen wird. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich kann mich da, habe ich voll drüber gefreut, weil am Ende des Tages, klar, vielleicht sind manche Dinge durch mich beeinflusst, wie ich rede oder was ich sage, aber am Ende des Tages möchte Gott sprechen zu uns, durch mich. Und wenn jemand sagt, ich habe da aber was anders gesehen oder nachher, dann sprech mich ruhig gerne an, lass uns danach drüber reden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir im Dialog über die Dinge bleiben und nicht einfach nur einer von vorne was sagt, sondern dass wir danach auch miteinander drüber sprechen. Und in dem Lied, was die Manuela geschrieben hat, eine Herzbewegung, dass du bewegst mein Herz und du änderst meine Sicht. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir auch unser Herz bewegen lassen, dass wir nicht verhärtet sind, sondern offen sind dafür, dass unser Herz bewegt wird und dass wir auch bereit sind, dass sich unsere Sicht ändert. Dass Gott unsere Sicht verändert, dass wir im Gespräch, durch eine Predigt, durch die Begegnung mit Gott eine neue Sicht auf Dinge bekommen, die halt vielleicht vorher anders war. Dass wir das ja angehen, dass wir diesen Mut haben. Das Thema heute ist nämlich ein sehr spannendes Thema und es heißt, na, ach so, guck mal, ne? Ich habe gesagt, ich mache ihn an, ich habe ihn nicht angemacht. In der Wahrheit leben und lieben. Und Grundlage dieser Predigt ist der zweite Johannesbrief. Und zwar der komplette zweite Johannesbrief. Und bevor der erste Schnappatmung bekommt, keine Sorge, der ist nicht ganz so lang. Der hat nur... Oh, weiß ich gar nicht, wie viele Verse hat der? 13 Verse, genau, 13 Verse. Also ganz human, ich habe schon längere Verse hier erhalten. Ich habe, glaube ich, schon mal 52 Verse machen müssen bei einer Predigtreihe. Von daher kommen wir ganz human heute weg. Aber es ist ein super spannender Text, auch wenn er so ganz kurz ist, weil er das Thema Wahrheit in den Vordergrund stellt und das Thema Liebe. Und wir leben ja oft in dieser Balance zwischen Wahrheit und Liebe. Es ist oft ein Thema von Christen und ich möchte heute mit euch einmal den zweiten Johannesbrief anschauen und fragen, was hat der Autor des zweiten Johannesbriefes uns damit zu sagen. Bevor wir aber über den zweiten Johannesbrief sprechen, wollte ich eigentlich das Wort Wahrheit definieren, wie es die Bibel definiert. Das Problem ist nur, wenn man das gesamte Thema Wahrheit aus biblischer Sicht definieren möchte, dann könnten wir eine kleine Predigtreihe darüber machen. Die Zeit haben wir heute nicht. Aber ich möchte kurz angehen, warum die Bibel sagt, warum es wichtig ist, über Wahrheit zu reden, warum das Thema Wahrheit ganz relevant ist für die Bibel. Und dann möchte ich anhand des zweiten Johannesbriefes aufzeigen, was Aspekte der Wahrheit sind. Also wir gehen in den Text, wir gucken uns den Text nachher zweimal an. Einmal unter der Frage, was meint der Johannesbrief eigentlich, wenn er von Wahrheit redet? Und dann natürlich, wie sollen wir damit umgehen? Als erstes habe ich aber mal, die Agenda. Also das erste, wir definieren Wahrheit und dann haben wir 7 Aspekte des Wortes Wahrheit aus dem zweiten Johannesbrief. Und dann schauen wir uns den zweiten Johannesbrief an. Wie leben und lieben wir Wahrheit eigentlich? Und ich habe zu Beginn Verse mitgebracht aus dem Johannesbrief. Nämlich aus Johannes 18, 37 bis 38, dort sagt Jesus, da sagt Jesus auch was, aber nicht nur, sondern da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König? Und Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen. Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Also Pilatus fragt sie als erstes auch, was ist Wahrheit? Und er stand vor Jesus und er hat die Wahrheit trotzdem, an der Wahrheit trotzdem gehadert und gezweifelt. Aber was wir erkennen können ist, die Wahrheit soll laut Jesus verkündet und gehört werden. Ganz einfach. Jesus sagt, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe, dass ich die Wahrheit verkünde, dass er auch die Wahrheit ist. Da kommen wir gleich noch kurz drauf. Und jeder, der meine Stimme hört, also dass sie verkündet und gehört wird, die Wahrheit. Und Jesus sagt nämlich auch in Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Jesus Christus selber ist auch die Wahrheit. Also die Wahrheit soll laut der Bibel nicht nur verkündet und gehört werden, sondern Jesus ist die Wahrheit. Ist schon mal ein guter Punkt, ne? Schon mal ein harter Punkt, den wir gut setzen können. Aber es geht noch weiter, nämlich in Johannes 8, 31, 32. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und in 1. Timotheus 2, 3 bis 4 können wir lesen: Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also zwei Punkte, die wir erkennen können noch, ist einmal, die Wahrheit soll erkannt werden und sie macht frei. Und das sind vier Punkte, die in der Bibel immer wieder als Thema auftauchen, die wir erkennen können, wenn wir über Wahrheit sprechen und warum der Bibel die Wahrheit so wichtig ist. Die Wahrheit soll verkündet und gehört werden. Die Wahrheit ist Jesus Christus selbst. Die Wahrheit soll erkannt werden von den Menschen, von allen Menschen. Und die Wahrheit macht jeden Menschen einzeln und persönlich frei. Deswegen ist der Bibel die Wahrheit ganz wichtig. Wahrheit ist kein moralischer Begriff oder philosophischer Begriff in der Bibel. Also nicht wie, was ist Lüge und was ist Wahrheit und wie weit kann Wahrheit gehen. Das Wort Wahrheit in dem Kontext, ob gelogen oder ungelogen, kommt manchmal auch in der Bibel vor. Aber wenn die Bibel im Kern über Wahrheit spricht, dann geht es nicht darum, ob wir das jetzt moralisch richtig oder falsch ansehen, ob es echt gemeint ist oder nicht echt gemeint ist, sondern es geht um eine Kernessenz, um eine Kernfrage unseres Lebens, der Menschheitsgeschichte und der Frage, was ist mit dieser Menschheit? Das ist das, worauf die Bibel schaut, und wenn sie von Wahrheit spricht, schaut sie eben auf Gott und die Frage, wie der Mensch auf Gott reagiert. Das ist die Frage, die sich die Bibel stellt, wenn sie über Wahrheit spricht. Die Frage ist natürlich, was heißt das jetzt detaillierter eigentlich? Was bedeutet das eigentlich, wenn jetzt die Bibel von Wahrheit spricht? Was sind denn so Punkte der Wahrheit? Weil am Ende kann man jetzt sagen, ja gut, es gibt Wahrheit und vielleicht ist Wahrheit Jesus und die Bibel hat nicht mehr dazu zu sagen. Nein, das wäre ein bisschen kurz, weil wir gleich erkennen dürfen im Johannesbrief, dass es darum geht, dass wir die Wahrheit auch erhalten. Und um die Wahrheit zu erhalten, müssen wir auch wissen, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist nicht das, was Tobi sich denkt zu irgendeinem Thema. Oder die Wahrheit ist nicht, was einer von euch sich denkt zu irgendeinem Thema. Die Wahrheit ist nicht, was ich über Fußball denke oder über Gemeindestruktur. Das ist nicht die Wahrheit. Ich könnte vielleicht einen guten Gedanken dazu haben. Oder jemand anders hat einen guten Gedanken dazu. Oder wir alle gemeinsam haben gute Gedanken dazu. Aber Wahrheit ist das, was die Bibel uns sagt, als ganz zentrales Element dessen, was uns frei macht. Weil die Wahrheit macht uns frei. Der zweite Johannesbrief, und ich werde jetzt ein bisschen durch den zweiten Johannesbrief querschneiden. Ich werde immer nur aus den Versen einzelne Punkte rausnehmen, damit wir das Wort Wahrheit ein bisschen definieren aus dem zweiten Johannesbrief, und dann werden wir nochmal den zweiten Johannesbrief uns angucken, im Kontext die Verse. Also seid nicht verwirrt, wenn das jetzt ein bisschen rausgerissen wirkt. Ich fokussiere mich tatsächlich nur auf einzelne Punkte und danach gucken wir uns das nochmal an. Aber was ist eigentlich Wahrheit aus dem zweiten Johannesbrief? Im ersten Vers steht: Der Älteste der auserwählten Herren und ihren Kindern. Hier steht auserwählte Herren. Auserwählte Herren, das ist ganz spannend, das ist der erste Brief, oder das ist der einzige Brief, der an eine Frau geschrieben ist. Und auserwählte Herren steht im Griechischen, alles was ich heute sage zum Thema Griechischen, ich habe es nachgeguckt, ich habe kein Griechisch gelernt, dort steht Eklektos Kyria. Und dieses Wort Kyria, Herren, kommt nur im zweiten Johannesbrief und im dritten Johannesbrief vor. Und es kommt nur dort vor und sonst nie wieder. Nee, stimmt gar nicht, es kommt nur im ersten Johannesbrief vor, Entschuldigung, in Versen 1 und 5, so rum. Also es kommt nur zweimal in der Bibel vor, und zwar im zweiten Johannesbrief in den Versen 1 und 5. Sonst kommt das Wort nicht vor. Und man kann jetzt darüber diskutieren und unterschiedliche Meinungen dazu, wer jetzt damit gemeint ist. Ich gehe da gleich noch drauf ein, warum das höchstwahrscheinlich die Gemeinde ist. Gehe ich aber nachher drauf ein, weil es mehr passt. Aber dieses Wort Eklektos, Auserwählte, kommt ganz oft in der Bibel vor. Das Urwort heißt Ekklesia und Ekklesia ist die Gemeinde mit gemeint. Und Ekklesia bedeutet die Auserwählten, die Herausgerufenen. Und das ist der erste wichtige Punkt der Wahrheit, dass wir als Christen herausgerufen sind. Das Volk Israel war damals auch herausgerufen im Alten Testament von Gott, sein Volk zu sein. Und jetzt im Neuen Testament sind wir die Herausgerufenen als Kinder Gottes durch Jesus Christus. Und das ist was ganz Wichtiges, dass wir durch Jesus Christus die Herausgerufenen sind, weil wir uns eben nicht, so wie die Juden das auch nicht durften, dass wir uns nicht vermengen dürfen mit falscher Lehre, mit anderen Religionen, mit anderen Blickwinkeln, die eben nicht diese Kernaspekte der Wahrheit haben. Es gibt dieses Wort Synkretismus, also die Vermischung unterschiedlicher Religionen. Weil ich kann gut christlich gläubig sein, aber ich kann vielleicht auch noch ein bisschen Hinduismus dazu packen. Das passt vielleicht doch ganz gut in meine Lebenswelt. Oder ich packe ja ein bisschen Universalphilosophie dort hinein. Das ist aber nicht das, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist, wir sind herausgerufen, nur an den einen Gott, an die eine Wahrheit zu glauben und nicht an viele Dinge. Es gibt viele Dinge in dieser Welt, aber wenn wir in die Bibel schauen, Gott betont das ganz oft und das Neue Testament auch, es gibt nur einen Weg, es gibt nur eine Möglichkeit, es gibt nur einen Gott und das ist unser Gott. Und das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen führen. Wir sind die Herausgerufenen. Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Und das ist der erste Punkt der Wahrheit. Wir sind auserwählt. Das ist ein Riesenprivileg. Wir freuen uns viel zu wenig darüber, dass wir Auserwählte sind und dass wir herausgerufen sind. Wir glauben immer, wir sind wie alle anderen, nur halt irgendwie ein bisschen besonders abgefahren oder haben irgendwo vielleicht andere Ansichten. Nein, wir sind herausgerufen und in diesem Selbstverständnis dürfen wir auch leben. Das zweite ist das Wort Ewigkeit. Mit uns sein wird in Ewigkeit. Ganz klar, die Wahrheit bedeutet, es gibt eine Ewigkeit und diese Ewigkeit ist entscheidend jetzt in unserem Leben hier. Die Ewigkeit ist nämlich wichtig dafür, wie wir unser Leben jetzt gestalten. In anderen Religionen musst du gewisse Punkte erreichen, um in den Himmel zu kommen. Musst du gut genug sein, damit du die nächste Stufe erreichst. Bei uns gibt es das nicht. Jesus Christus sagt, ich bin dafür gestorben und dann, wenn du das annimmst, bist du in Ewigkeit bei mir. Und auch das ist wichtig, dass diese Ewigkeit, im Hinblick auf diese Ewigkeit, eine Klarheit herrscht. Es gibt auch, und das ist, glaube ich, menschlich auch super schwer, für mich wäre das super schwer, zu glauben, dass es eine Ewigkeit gibt. Warum? Wenn ich tot bin, bin ich tot. Dann zerfalle ich und dann ist Schicht. Warum soll ich diesen spirituellen Quatsch glauben, dass es ein Leben danach gibt? Viele Menschen glauben das aber. Nicht nur Christen. Von allen Religionen und ganz viele Menschen, die keiner richtigen Religion anhören oder die nicht wissen, wo sie stehen, glauben das auch. An eine Wiedergeburt oder andere Möglichkeiten. Die Ewigkeit ist aber etwas ganz Elementares, weil wenn wir die Ewigkeit ausklammern, sagen, es gibt keine oder es ist egal, dann müssen wir in unserem Leben ja jetzt nichts ändern. Boah, hat ja keine Auswirkung. Aber es ist etwas, was ganz elementar ist. Wir dürfen die Ewigkeit niemals ausklammern. Und in dem Kontext dürfen wir auch niemals ausklammern, dass es in Ewigkeit nicht nur Schlaraffenland gibt, sondern dass unser Leben jetzt und unsere Entscheidung jetzt für die Ewigkeit auch eine Bedeutung hat, ob wir beim Herrn sind oder ob wir nicht beim Herrn sind. Auch das ist etwas ganz Elementares und auch eine Kernwahrheit der Bibel. Als dritte ist, dass Jesus Christus der Sohn des Vaters war es in Vers 3. Das ist super spannend, weil Jesus Christus bedeutet der Messias, der Gesalbte. Jesus Christus ist als König eingesetzt, als König bestimmt und gleichzeitig ist er der Sohn Gottes. Das ist ganz wichtig, weil man kann das ja trennen. Man kann ja sagen, Jesus, ja, der war schon wichtig, war ein Prophet. Man kann auch sagen, ja, Jesus war auch der Messias, der war sogar der Retter. Aber Jesus war nicht der Sohn Gottes. Man kann das trennen, wenn man das möchte. Die Bibel sagt aber ganz klar, Jesus ist der Sohn Gottes. Daran gibt es nichts zu rütteln. Das ist elementar, das ist Grundlage, das ist halt Kernwahrheit. Und das ist also auch eine Wahrheit, die wir beibehalten müssen und die wir immer wieder uns anschauen müssen, vor Augen führen müssen. Jesus ist nicht nur der König, der Gesalbte, der Retter, sondern er ist auch Sohn Gottes. Beides in einem. Gott hat seinen Sohn gegeben. Gott hat nicht irgendwen gegeben, nicht irgendeinen Auserwählten, Engel oder was auch immer, sondern seinen eigenen Sohn. Ganz relevant. Das vierte ist in Vers 4, dort steht, wie wir von dem Vater empfangen haben. Wie wir, der Autor schreibt von uns, also von den Empfängern damals, aber das gilt für uns auch, wie wir von dem Vater. Und das bedeutet, wir von dem Vater, das ist der gleiche Vater wie der Vater von Jesus. Gott ist ein Gott der Beziehung. Er möchte eine Beziehung zu uns haben. Ist vielleicht für viele nichts Neues, aber das ist ein ganz, ganz, ganz elementarer Unterschied zu allem anderen, was es an Ideologien, Philosophien oder Religionen gibt. In anderen Religionen versucht man, dass man Gott vom Himmel holt, dass man irgendwie zu Gott kommt. Und wir haben, dass Gott sagt, ich möchte eine Beziehung zu dir. Ich möchte nicht nur, dass du zu mir kommst, irgendwie wo ich bin, sondern er sagt, ich offenbare mich und ich gebe dir die Möglichkeit, Beziehung mit dir zu haben. Nicht einfach nur ein Arbeitsverhältnis oder ein Dienstverhältnis, wo du gucken musst, dass du irgendwie gut genug bist und bei mir bleiben darfst, sondern Gott möchte Beziehung. Er ist unser Vater. Ich kenne keine andere Religion, keine andere Anschauung, die so frech ist und sagt, wir haben einen Gott und das ist unser Vater. Ich kenne keine, weil das ist ja fast schon irgendwie Amtsanmaßung für uns, dass wir Kinder sind von Gott. Wir sagen das immer so einfach, aber es ist eigentlich völlig abgefahren. Aber es ist so wichtig und so elementar für uns und das sollte uns auch jedes Mal wieder neu so viel Freude machen, dass wir eben nicht einfach nur ackern müssen und gucken müssen und irgendwie in der Gottheit huldigen müssen, sondern dass wir fröhlich darüber sein können, dass wir Kinder sein dürfen. Und dass wenn wir uns Kinder angucken, sagen können, ja, und so wie Kinder halt auch manchmal irgendwie was nicht geschnallt haben oder Dummheiten gemacht haben und einen auf den Finger bekommen mussten, so ist das mit uns und Gott auch. Und jeder, der Eltern sieht, weiß, wie sehr Eltern ihre Kinder lieben und dürfen sehen, Gott liebt uns noch viel mehr als das. Ganz, ganz elementare Wahrheit, die wir für uns in unser Herz schreiben müssen. Dann haben wir noch den Punkt, dass wir einander lieben und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot. Hier geht es im Kern um das Doppelgebot der Liebe. In Matthäus 22 können wir das lesen, als Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus sagt, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, ganzem Verstand, ganzer Seele und ganzer Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen zwei Geboten erfüllst du das Gebot. Und genau darum geht es hier auch, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber auch das ist der Kern. Ohne die Liebe ist die Wahrheit nichts. Und auch die Liebe ist Kernwahrheit und das Doppelgebot der Liebe ist Kernwahrheit unseres Glaubens. Ohne das funktioniert es nicht. Ohne das vergessen wir eine Grundlage, die uns die Bibel an ganz, ganz vielen Stellen kommuniziert. Und die letzten zwei Punkte sind, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. In Vers 7. Auch das ist super wichtig, weil es gibt auch genug Ansichten, die sagen, dass Jesus nicht als Mensch wahrhaftig in Fleisch und Blut, so wie wir alle sitzen, auf die Erde gekommen ist, sondern als Engel, als überirdisches Wesen, als sonst irgendwas. Auch das ist super wichtig. Das war damals schon, also gar nicht mal so lange, nachdem das alles passiert ist, war das schon ein Streitthema, dass manche Menschen, also es ist natürlich nicht in Israel gewesen, wohin dieser Brief gegangen ist, aber dass dort schon im Grunde gesagt wurde, naja, das, was vor 30 Jahren da passiert ist, also das mit dem Jesus, ja, aber nicht, der war nicht echt da. So, wir reden jetzt über 2000 Jahre, die Diskussionen sind die gleichen. Und auch das ist wieder eine Wahrheit, die damals schon verteidigt werden musste und auch die wir uns anschauen müssen und die wir in unser Herz schreiben müssen. Jesus hat wirklich gelebt. Das ist sogar relativ gut historisch dokumentiert. Also wenn man sich damit mal auseinandersetzen möchte, dass Jesus gelebt hat und gestorben ist, an sich ist hervorragend dokumentiert. Historisch gesehen. Nicht jetzt aus unserer christlichen Bubble heraus, sondern historisch. Da gibt es relativ wenig dran zu streiten. Mit der Auferstehung tun sich viele Menschen schwer. Ist aber auch logisch, weil das ja auch eine Kernessenz unseres Glaubens ist. Als letzten Punkt haben wir noch aus Vers 9. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, die Lehre des Christus. Wir hatten vor kurzem Reformationstag und das war ja ein großes Anliegen von Luther, ne, seine vier Soli und Solus Christus. Christus alleine war eins von den vier. Und wenn es heißt, in der Lehre des Christus zu bleiben, bedeutet das auch Christus alleine. Kein Werk, kein besonderes Handeln, keine besondere Begabung, kein Fortschritt im Glauben, bis man eine gewisse Stufe erreicht hat, keine Hingabe von allem, was man hatte und irgendwie als von Almosen gelebt hat, sondern alleine Jesus Christus als Retter. Ganz elementarer Punkt auch der Wahrheit. Jesus Christus allein und in dieser Lehre über Christus. Was sind also die sieben Wahrheiten, die uns der Johannesbrief mitgibt. Das heißt, wenn wir über Wahrheit gleich reden, bedeutet das, es gibt einen Glauben, es gibt eine Ewigkeit mit Konsequenzen, es gibt Jesus Christus als Retter und den Sohn Gottes. Die Wahrheit ist, Gott möchte eine Beziehung zu uns ganz persönlich haben. Die Wahrheit ist, die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten ist unsere Aufgabe. Die Wahrheit ist, es gab Jesus Christus in Fleisch und Blut und Jesus Christus ist unser Erlöser, unser Retter. Das ist die Kernwahrheit, über die der Johannesbrief spricht, wenn wir jetzt gleich darüber sprechen, wie gehen wir damit um? Wie leben und lieben wir denn die Wahrheit? Und jetzt schauen wir uns einmal den Text an unter dem Aspekt dieser Fragen. Und jetzt lesen wir den Text auch endlich mal. Ich lese den Text immer in Abschnitten vor. Die ersten drei Verse sind eine Einleitung. Sie geben einen Überblick darüber, wie der Rest des Briefes ausgestattet ist. Und dann haben wir die Verse 4 bis 6, die über die Liebe und den Gehorsam schreiben. Die Verse 7 bis 11, die über die Lehre und die Treue dazu schreiben. Und dann die Verse 12 und 13, das sind die Abschluss und die Grüße. Den Abschluss und die Grüße lassen wir heute weg. Kann auch super spannend sein. Tatsächlich habe ich den mal aus inhaltlichen und Zeitgründen mal weggelassen. Aber die anderen drei Blöcke werden wir uns angucken. Wir werden es auch immer blockweise lesen. Und ich lese aus der Elberfelder einmal die ersten drei Verse vor. Der Älteste der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt, und sie wird mit uns sein in Ewigkeit. Es wird mit euch sein, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Der Vers beginnt mit einer ganz klassischen Grußformel, nämlich mit der Älteste. Wir wissen nicht so genau, von wem der Brief ist. Man kann jetzt darüber streiten, weil es Johannesbrief heißt, geht man davon aus, dass es Johannes war. Aber das muss nicht zwingend so gewesen sein. Aber wenn du sagst, für mich ist das der Johannes, ist vollkommen in Ordnung. Ich werde von dem unbekannten Autor sprechen oder über den Autor sprechen, weil man es halt nicht zu 100% weiß. Am Ende ist es weder heilsentscheidend, wie wir gerade schon gesehen haben, noch ist das eine Frage, mit der man zu viel Zeit verbringen sollte. Ich wollte es nur mal kurz anbringen, bevor einer sich fragt, warum ich ständig vom Autor spreche und nicht vom Johannes. Aber dieser Autor muss den Leuten, die diesen Brief bekommen haben, bekannt gewesen sein. Also wenn ich jetzt irgendwo einen Brief hinschreibe und schreibe der Älteste, dann fragen die sich ja, okay, und wer bist du jetzt und was machst du, also warum schreibst du jetzt einen Brief? Aber wenn ich jetzt einen Brief schreiben würde an meine Familie und würde schreiben, ja, der Tobi grüßt euch, dann wissen die ziemlich schnell, dass ich das bin. Und so muss es ja auch gewesen sein. Er muss bekannt gewesen sein der Gemeinde und er ist anscheinend eine Autoritätsperson. Weil Ältester heißt Presbyteros, das heißt Ältester, Presbyter, kennen wir vielleicht noch aus der katholischen Kirche oder die evangelische ist auch, weiß ich gar nicht so genau. Aber die Kirche hat Presbyter, das sind Leute in verantwortungsvoller Position. Wir haben Älteste, also die Übersetzung ist dorthin gehen. Es ist eine Autoritätsperson auf jeden Fall. Jemand, der eine geistliche Verantwortung hat, anscheinend für diese Gemeinde. Derselbe Autor wird auch im dritten Johannesbrief genannt. Da haben wir jetzt die Connection zum dritten Johannesbrief. nicht der Empfänger, sondern der Absender, also der zweite und der dritte Johannesbrief gehören auf jeden Fall zusammen. So, und dieser Älteste schreibt nun seiner auserwählten Herren. Die hatten wir ja gerade schon. Und damit ist höchstwahrscheinlich die Gemeinde gemeint. Ne? Ich habe schon gesagt, gerade Ekklesia ist die Gemeinde, die Herausgerufenen gemeint. Und er schreibt jetzt halt die auserwählte Herren, die herausgerufene Herren. Ich glaube, weil auch in Vers 13 schreibt er, es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester, wäre schon riesiger Zufall, wenn er zufällig bei der Schwester ganz woanders gewesen wäre, also bei der Schwester von der leiblichen Herrin. Ich glaube, dass er bei einer Gemeinde war und aus einer Gemeinde heraus in der Situation einen Brief geschrieben hat an eine andere Gemeinde. Und da haben halt die Geschwister einander gegrüßt. So wie wir das auch machen. Ich soll übrigens, fällt mir gerade so ein, von der Mühlenberg-Gemeinde grüßen aus Wipperfürth, wo ich vor 2 Wochen predigen durfte. Also von daher, ne, was wir häufiger haben, genau das ist im Grunde das, die grüßen einander. Was ich ganz spannend finde, ist, dass er hier nicht schreibt, der Älteste an seine Gemeinde oder der Älteste an seine Schafe oder an seine Kinder oder was auch immer, sondern er schreibt an seine auserwählte Herren. Und ich finde, das zeigt sehr schön, dass er sehr demütig ist. Dass er nicht sagt, ich bin der Älteste und ich habe euch was zu sagen, sondern dass er sagt, ich bin der Älteste und ich diene euch, weil ihr seid meine Herren, aber ich habe euch etwas zu sagen. Der Älteste, der Chef ist, sagt, okay, da gibt es eine Herren und die steht über mir. Und das ist die Gemeinde an sich. Und das finde ich ist ein sehr schönes Herzensanliegen, was von dem Autor rüberkommt, dass er der Gemeinde dienen möchte, auch wenn er in Verantwortung für der Gemeinde steht und nicht seine eigenen Interessen nach oben stellt. Deswegen glaube ich auch, dass das so geschrieben ist. Der Auserwählte, der Älteste der auserwählten Herren. Wir können aber auch hier erkennen, in dem Vers, dass er schreibt, die ich liebe in der Wahrheit. Und das ist etwas sehr Spannendes, weil diese Verknüpfung ganz elementar ist, dass Liebe und Wahrheit zusammengehören. Da gehen wir auch gleich nochmal mehr drauf ein, in den Versen 4 bis 6. Das wird hier nur angerissen, aber wir können hier erkennen, wenn er sagt, die ich liebe in der Wahrheit, heißt das, ich liebe meine Gemeinde. Warum liebe ich meine Gemeinde? Weil ich einen Glauben mit ihr teile, einen einzigen Glauben, weil ich eine Ewigkeit mit ihnen teile, weil ich Jesus Christus als Retter und als Sohn Gottes mit ihnen teile, weil ich eine Gottesbeziehung nicht nur, also eine, ich eine Gottesbeziehung habe und meine Glaubensgeschwister auch eine Gottesbeziehung haben und wir eine Beziehung untereinander haben dürfen, weil wir die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten miteinander teilen, weil wir die Existenz Jesu Christi nicht leugnen, sondern bekräftigen und weil wir wissen, dass wir gerettet sind. Und deswegen lieb ich meine Gemeinde. Und in dieser Liebe, in dieser Perspektive, die wir gemeinsam haben, schreibe ich euch jetzt das, was ich euch jetzt schreibe. Ich liebe sie in all diesen Aspekten, durch all diese Aspekte, in dieser Wahrheit. Das ist seine Motivation. Er macht es nicht für sich selber oder weil er mal ein Machtwort sprechen möchte, sondern weil er sie durch Jesus Christus liebt. Und dann können wir sehen, dass er sagt, und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen. Also nicht nur er schreibt den Brief, sondern die Gemeinde, in der er war, sagt, ey, schreib diesen Brief, das ist wichtig. Erzähl ihnen nochmal, was wichtig ist. Und bei denen geht es natürlich auch um die Liebe, aber es geht nicht nur um die Liebe an sich, einander in Wahrheit zu lieben, sondern auch um der Wahrheit willen, die Wahrheit selber aufrechtzuerhalten, sie nicht kaputt gehen zu lassen. Paulus schreibt in seinen Briefen so viele Ermahnungen an seine Gemeinden, weil die Gemeinden dazu neigen, kaputt zu gehen, falsche Ideologien zu haben, sich zu spalten, die Liebe nicht zu leben. Wir müssen beides haben. Die Liebe in der Wahrheit und die Wahrheit aufrechterhalten. Das sind die beiden Kernpunkte, um die es Johannes geht. Und die Konsequenz ist, das sagt er in Vers 3, die Wahrheit wird mit uns sein, in Ewigkeit wird Gnade, Barmherzigkeit und Friede in Wahrheit und Liebe, also aus Wahrheit und Liebe heraus entstehen Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Wenn du eins von den beiden wegnimmst, wenn du die Wahrheit wegnimmst, entsteht keine Gnade, keine Barmherzigkeit, kein Friede. Kann nicht. weil du Jesus Christus rausnimmst. Wenn du aber nur Jesus Christus hast und keine Liebe, dann entstehen auch keine Gnade, Barmherzigkeit und Friede, weil die Wahrheit alleine, wir alleine mit der Wahrheit sind nicht gnädig genug. Wir müssen einander lieben. Sonst hauen wir uns die Bibeln um die Ohren und das, was falsch läuft, sind aber nicht gnädig. Aber wir können in der Bibel auch erkennen, die Liebe deckt alle Wunden, alle Sünden, alles zu. Die Liebe deckt zu. Auch das ist wichtig. Also diese beiden Dinge gehen Hand in Hand. Genau, das ist nochmal die drei Eckpunkte. In den Versen 4 bis 6 geht es um die Liebe. Die Liebe und den Gehorsam. Ich lese sie einmal vor. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schriebe, sondern das, was wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer... Oh, halt, da hören wir schon auf. Dass ihr darin wandeln sollt. Was ich dunkel markiert habe, ist eigentlich die Kernaussage des Textes. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln. Und nun bitte ich dich, dass wir einander lieben. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Also der Autor freut sich daran, dass es Menschen in dieser Gemeinde gibt, die genau das praktizieren. Die einander lieben, die in der Wahrheit bleiben. Aber er stellt auch fest, dass in dieser Gemeinschaft, in dieser Gemeinde ganz viele Menschen sind, die das irgendwie noch nicht verinnerlicht haben, wo das noch nicht zur Erfüllung gekommen ist. Und so sagt er, ich freue mich sehr darüber und deswegen sage ich euch, meine Gemeinde, dass ihr das bitte auch tut. Und der sagt nämlich, dass sie in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Also in der Wahrheit wandeln heißt, Gott hat uns beauftragt, in der Wahrheit zu wandeln. Und in Vers 6 können wir sehen, dass das Gebot ist, nämlich, dass wir einander lieben sollen. Also in Wahrheit zu wandeln und einander zu lieben, ist ein und das Gleiche. Es bedingt sich gegenseitig. Es gehört unmittelbar zusammen. Es ist das Gebot, auch hier, ne, er schreibt nicht als, dass ich schriebe dir ein neues Gebot, sondern es ist dieselbe Botschaft von Jesus Christus von Anfang an, dass er sagt, liebe Gott von ganzem Herzen und durch mich wirst du das können und durch mich wirst du auch den anderen lieben können. Durch mich ist diese Gemeinschaft, diese intakte Gemeinschaft wieder da. Und ihr müsst gehorsam sein den Geboten. Ihr müsst Gott gehorsam sein. Ihr könnt nicht einfach nur sagen, ja, okay, alles ist Liebe und wenn irgendwas nicht schief läuft, okay, ja, wir kitten das mit Liebe. Nein, wir müssen gehorsam sein gegenüber den Geboten. Wir müssen gehorsam sein in der Wahrheit. Aber wir müssen auch gehorsam sein in der Liebe und einander lieben, gerade dann, wenn der andere uns mal so richtig auf den Keks geht. Gerade dann, wenn es hart ist. Gerade dann, wenn wir denken, nicht schon wieder. Oder denken, ja, also, ist jetzt nicht mein Favorite. Es ist super schwierig für jeden Einzelnen von uns, gerade dann zu lieben, wenn es anstrengend ist. Gerade dann, wenn man vielleicht kein Gefühl dafür hat oder sich denkt, ja, okay, weiß ich nicht, der nervt oder die nervt oder die macht Dinge, die finde ich nicht gut. Liebe und Gehorsam in dieser Liebe, darin zu bleiben. Wir dürfen dort nicht rausgehen. Wir dürfen nicht mit Liebe aufhören. Die Liebe erfreut sich auch an der Wahrheit. Können wir in 1. Korinther 13, Vers 6 lesen. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern erfreut sich an der Wahrheit. Die Liebe und die Wahrheit gehen Hand in Hand zusammen und wir müssen ihr gehorsam sein. Wir müssen darin bleiben, wir müssen dem folgen. Die Wahrheit ist Liebe und die Liebe ist dementsprechend gehorsam. Wir können diesen Auftrag nur ganz klar verfolgen durch Jesus Christus und wenn wir in ihm bleiben. In den Versen 7 bis 11 lese ich einmal vor. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Gebt Acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt und nimmt teil an seinen bösen Werken. Das ist schon gerade zum Ende hin so ein bisschen ein harter Tobak. Also das ist jetzt nichts, also wenn das jetzt einer von uns so gesagt hätte ohne Bibelstelle, ja, es könnte sein, dass man danach vielleicht irgendwie mal ein Gespräch hat, wenn man sagt, ja, grüßt die Leute nicht, wenn die falsche Lehre haben. Manche Gemeinden machen das so und manche Gemeinden ziehen oder manche Menschen ziehen das dann auch bei Dingen durch, die überhaupt nichts mit Lehre zu tun haben, so nach dem Motto, du wechselst die Gemeinde und du wirst nicht mehr gegrüßt oder du hast irgendetwas getan, vielleicht auch im festen Glauben darauf, dass Gott das segnet und die Menschen sagen, nee, das sehe ich nicht so und deswegen habe ich nichts mehr mit dir zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Weil wir haben gerade genug über die Liebe gehört. Worum es hier geht, ist, dass wir die Wahrheit nicht aufgeben dürfen, nur für die Liebe. Sondern dass die Wahrheit, die Kernessenz unseres Glaubens, immer wieder neu uns bewusst machen müssen, dass wir immer wieder neu uns das vor Augen halten müssen, verkünden müssen und in einer gewissen Form auch verteidigen müssen. Wir sind jetzt nicht die Ritter Gottes, also ich glaube, Gott hat das ganz gut im Griff, dass sein Wort nicht untergeht, aber natürlich haben wir eine Funktion darin. Und natürlich ist es wichtig, dass wir an der Lehre festhalten und diese Lehre kommunizieren, damit Menschen, die zu uns kommen, ja, das erkennen können. Dass Menschen das auch prüfen können und sagen können, haltet ihr euch denn eigentlich an eure eigene Lehre oder erzählt ihr nur mir was und stimmt gar nicht. Die Lehre ist ein gutes Maß, damit wir erkennen können, ob wir in dieser Wahrheit und ob wir in der Liebe sind. Und dass wir uns daran messen, jeder für sich, ne? Wie wir am Anfang in dem Lied hin, Herr, änder meine Sicht. Änder meine, weil wir in unserer Bubble sind. Aber Gott ist nicht nur in unserer Bubble. Und Gott spricht außerhalb von unserer Bubble in uns hinein und sagt uns, was wahr oder falsch ist. Und was, wo er Schwachstellen von uns entdeckt und wo er Veränderungen von uns entdeckt und wo er erkennt, wo wir nicht mehr in der Lehre sind und wo wir der auch nicht treu sind. Der Autor ermahnt die Gemeinde, fokussiert zu bleiben. Warum ermahnt er sie, fokussiert zu bleiben? Es hat zwei Gründe. Nämlich einmal, damit ihr vollen Lohn empfangt. Und wenn man sich das im Griechischen anguckt, dieses vollen Lohn empfangt, das steht in einem Tempus, in einer Zeitform, die kennen wir gar nicht im Deutschen. Das ist der Aorist. Haben wir im Deutschen nicht. Gibt's nicht. Aber der Aorist bedeutet, es gibt ein punktuelles Ereignis, das abgeschlossen ist, oder ein punktuelles Ereignis, was in die Zukunft Auswirkungen hat. Und wenn dort steht, dass ihr den Lohn empfangt, heißt das nicht, dass wir diesen Lohn erst in der Ewigkeit empfangen oder in Zukunft. Weil sonst könnten wir unseren Lohn ja wieder verlieren. Aber wir können unser Heil nicht verlieren, wenn wir in Jesus Christus bleiben. Was hiermit gemeint ist, ist, dass Gottes Segen nicht nur für die Ewigkeit ist, sondern dass Gottes Segen auch jetzt schon in unserem Leben wirksam wird. Dass Gott auch jetzt uns schon segnen möchte, dass Gott auch jetzt schon uns Klarheit schenken möchte, dass Gott auch jetzt schon uns Dinge zeigen möchte, auch jetzt schon unser Herz verändert, dass er jetzt schon uns Einsicht gibt in seine Herrlichkeit. Minimal zu dem, was noch kommen wird. Aber Gott sagt nicht, okay, du bist in meinem Sohn, du bist in Jesus Christus, du bist in der Wahrheit und jetzt halt das bitte diesen Stand 30, 40, 50, 60, 100 Jahre, wie lange auch immer, bis du bei mir bist. Sondern Gott sagt, wenn du in mir bist, in einer Beziehung mit dir, dann werde ich auch in dein Leben jetzt ja sprechen. Und das bedeutet auch, dass wir jetzt schon Lohn empfangen können dürfen, dass Gott auch jetzt schon uns Lohn zuspricht, dass Gott auch jetzt schon uns segnet und unser Leben verändert und prägen möchte. Und wenn wir können aber diesen Lohn natürlich auch verlieren, wenn wir jetzt sagen, okay, ich halte das jetzt aus und mache das halt nicht. Ich bin ja gerettet. Auch okay. Aber wir verlieren ganz viel Lohn für dieses Leben, was wir auch schon bekommen können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das ganz oft gemerkt, wenn meine Gottesbeziehung nicht so gut ist, wenn ich irgendwie mit Gott nicht so gerade klarkomme, wenn ich mich von ihm entfernt habe, wenn es irgendwie nicht läuft. Also es liegt ja an mir. Der Segen Gottes ist nicht so groß, wie wenn ich in einer intakten Gottesbeziehung bin. Gott spricht durch seine Gottesbeziehung mit mir auch Segen zu. Und diesen Lohn, den wir empfangen dürfen, ist nicht nur Lohn in Ewigkeit, der Lohn ist riesig, aber es ist auch Lohn, den wir jetzt schon erhalten können in unserem Leben. Heißt nicht, dass alles gut wird, ohne Frage. Ne? Es gibt genug Dinge, die in unserem Leben nicht gut sein werden. Aber Gott wird uns auch Segen zu sprechen. Er wird uns auch von Dingen befreien. Er wird uns Dinge schenken, die wir vielleicht nicht für uns alleine erarbeiten können. Er wird uns nicht alles im Leben nehmen. Gott ist kein Glücksautomat, der alles schön macht. Aber Gott möchte uns ganz klar auch jetzt schon in seinem Leben segnen. Und das Zweite ist, warum er das schreibt. Das können wir in Vers 9 sehen. Damit wer in der Lehre bleibt, wir sollen in der Lehre bleiben, fokussiert. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen durch Weltgeschehen, durch gesellschaftliche Meinung. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen, auch durch christliche Meinungen oder Meinungen innerhalb der Gemeinde, sondern wir müssen wirklich uns auf die Bibel fokussieren und in der Lehre bleiben und keine allgemeinen Gedanken, philosophischen Ideen oder sonstigen, sondern wir müssen die Wahrheit immer wieder neu prüfen. Und deswegen bedeutet dieses, der diese Lehre nicht bringt, so nimmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, bedeutet das nicht, dass für einen, der eine falsche Ansicht hat, unserer Meinung nach, dass wir den rauskicken sollen, nicht grüßen sollen, sondern dass wir sollen uns nicht unter ein ungleiches Joch stellen, sagt die Bibel. Wir sollen uns nicht darunter setzen. Und genau das ist im Grunde das hier auch. Wir sollen, wenn jemand die Lehre des Christus, diese Wahrheiten leugnet, dann sollen wir Distanz davon nehmen. Wir sollen keinen Prediger hochstellen, der die Existenz Jesu Christi leugnet. Wir sollten keinen Menschen in eine verantwortungsvolle Position stellen in einer Gemeinde, der nicht glaubt, dass Jesus Christus der Retter ist. Jetzt sagen wir vielleicht, das ist für uns klar, aber vielleicht ist es für uns nicht immer klar. Und die Frage ist, ob das für uns klar ist, wenn so ein Fall auftritt. Und deswegen müssen wir immer wieder in dieser Lehre bleiben und immer wieder fokussiert bleiben. Denn falls ein Fall auftritt, müssen wir sofort wissen, was wir zu tun haben. Nämlich, dass wir sagen, wir bleiben in der Lehre und wenn du nicht und in der Wahrheit und in der Liebe und wenn du nicht in diesen Punkten bleibst, dann kannst du nicht Teil dieser Gemeinschaft bleiben, weil du diese Gemeinschaft kaputt machen möchtest. Bis wir an diesem Punkt aber sind, da muss ein Mensch schon viel tun. Wir können ja nicht sagen, du hast eine andere Ansicht als ich und ich habe halt irgendwie mehr Leute hinter mir und deswegen darfst du gehen. Und es geht auch nur um die Wahrheit. Es geht hier nicht um Auslegungsfragen. Es geht hier nicht darum, um Fragen, die nicht heilsentscheidend sind. Es geht hier um die Wahrheit, um die Kernessenz unseres Glaubens. Und das ist so wichtig und dafür kämpft der Autor für seine Gemeinde durch diesen Brief, dass das erhalten wird. Und er sagt, die Wahrheit enthält Segen. Und die Wahrheit ist aber auch Lehre. Diese Lehre, sie zu verteidigen, die Wahrheit, und zu erhalten. Und wir müssen der Wahrheit treu bleiben. Die Wahrheit muss größer sein als jeder einzelne von uns, sondern die Wahrheit ist das, was uns vereint. Und die Wahrheit ist das, was wir auch erhalten müssen, weil sie uns vereint. Wenn wir die Wahrheit nicht mehr haben, dann brauchen wir uns ja alle nicht mehr treffen. Dann kann jeder sich seinen Schachclub suchen, seinen Jahrschützenverein, was auch immer. Seine Hobbys, was auch immer. Ist völlig wurscht. Die Wahrheit ist das, was uns vereint. Und deswegen nochmal ein paar Kernpunkte zur Wahrheit. Die biblische Wahrheit ist nicht diskutierbar. Vieles über die Bibel, Auslegung, Ansichtsweise, zu vielen Themen können wir darüber reden als Gemeinde. Wir haben Ethikabende gehabt, so da gab es unterschiedliche Perspektiven, das ist auch gut so, weil wir als Gemeinde auch im Diskurs bleiben müssen. Aber biblische Wahrheit ist nicht diskutierbar, die Grundlage. Und die Wahrheit ist Grundlage unseres Glaubens und sie bedeutet, einander zu lieben. Auch das ist etwas, glaube ich, was wir viel zu selten haben, auch dass unser Herz dafür schlägt, einander zu lieben, über unseren eigenen Schatten der Befindlichkeit zu springen und auch die Leute zu lieben, die nicht in unserer Gemeinde sind, die Menschen, die nicht erreicht sind, die Menschen, die verloren sind. Ich glaube, dass mein Herz oder unser Herz viel zu selten dafür blutet, dass Menschen nicht errettet sind, dass Menschen diese Wahrheit in Deutschland noch nie gehört haben. In Hückeswagen, wo auch immer ihr wohnt. Ich glaube, dass das ein großes Problem ist, dass wir auch zu wenig in dieser Liebe und Wahrheit sind, weil wenn wir in Liebe und Wahrheit sind, dann müsste unser Herz viel mehr bluten. Mein Herz auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Herz müsste mehr bluten. Ich müsste mehr dafür tun. Und Wahrheit bedeutet, Gott gehorsam zu sein. Und auf den Vers will ich nochmal kurz eingehen. Den hatten wir nämlich auch schon. Wenn wir nämlich Gott gehorsam sein möchten, wo habe ich das? Aus 1. Timotheus, den Vers, den habe ich ganz am Anfang gelesen und jetzt habe ich gerade Chaos in meinen Folien da. 1. Timotheus 2, 3 bis 4. Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das möchte Gott. Und wenn wir gehorsam sind, sollte das auch unser Anliegen sein. Mein Anliegen ist das ehrlich gesagt viel zu oft nicht. Oder wenn, dann immer nur bei auserwählten Gruppen. So, bei der Jugend vielleicht. Aber mein Anliegen ist das vielleicht nicht bei meinen Nachbarn oder bei meinen Arbeitskollegen. Und die Frage ist auch, wenn ich das sehe und gehorsam sein möchte, was muss ich dafür tun? Und wie viel muss ich eigentlich investieren? Das muss jeder für sich selber beantworten, weil jeder für sich selber mit Gott in Beziehung, Dialog steht. Aber das ist etwas, wenn wir Gott gehorsam sein möchten, geht hinaus in alle Welt und macht Jünger. Und die Wahrheit ist das, was Freimacht hat. Und die Wahrheit enthält Segen für uns, ganz klar, Freiheit und Segen. Die Wahrheit ist aber auch Lehre, sie zu verteidigen und sie zu verkünden. Und die Wahrheit bedeutet, ihr treu zu sein. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Und Liebe und Wahrheit bringen Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Und ich glaube, dass das Entscheidende auch am Ende ist. Nicht, dass das unser Ziel sein muss, dass wir sagen, oh, wir müssen unbedingt Frieden haben, sondern dass wir sagen müssen, wir müssen für die Wahrheit und den Frieden kämpfen, wir müssen dafür arbeiten. Und woran können wir das erkennen, dass es im Lot ist? Dass Gnade herrscht, dass Barmherzigkeit herrscht und dass Frieden herrscht. Dass es das gibt, dass es existiert und dass es nicht künstlich erzeugt ist, sondern dass es durch Jesus Christus ist. Und das ist das, was ich so aus dem 2. Johannesbrief erkannt habe, dass es heißt, wenn wir in der Wahrheit leben und wenn wir die Wahrheit lieben und in der Wahrheit durch die Wahrheit auch lieben sollen, dass genau das ist, worum es geht. Und dass wir genau dafür uns eigentlich noch viel mehr, oder ich kann immer nur für mich sprechen, aber ich glaube, es trifft auch viele von uns zu, dass wir mehr einen Blick dafür gewinnen müssen, dass wir mehr erkennen müssen, was Gott eigentlich mit dieser Wahrheit und dieser Liebe eigentlich vorhat, in uns, durch uns und mit allen anderen. Ich möchte gerne zum Abschluss noch beten, lade euch ein, aufzustehen dazu und auch den Segen direkt für uns zu sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass du ihn ans Kreuz hast nageln lassen, dass er auferstanden ist, dass wir frei sind, dass wir errettet sind, dass wir diese Wahrheit erkennen durften, dass wir diese Liebe erfahren durften und dass wir darin sein dürfen. Ich danke dir, dass du uns jeden Tag aufs Neue verändern möchtest, dass du zu uns sprechen möchtest, dass wir die Wahrheit verkündigen, dass wir Liebe verkündigen, dass wir Wahrheit in Liebe leben und dass wir Liebe wahrhaftig leben. Ich bitte dich, dass du uns veränderst, dass du unsere Sicht änderst, unser Herz, dass wir das lernen, dass wir einen Blick gewinnen für die Menschen um uns herum und nicht nur auf uns selbst. Und dass wir das verstehen dürfen, was dein großer Plan ist, was deine großen Gedanken sind. Ein Bruchteil zumindest. Und segne uns in der kommenden Woche, in der kommenden Zeit, auch wenn jetzt irgendwie Weihnachtszeit ansteht, dass wir eben nicht nur von diesem Konsum-Liebesgeschehen erschlagen werden, sondern dass wir Wahrheit und Liebe wirklich in dir suchen, dass wir in dir bleiben und dass wir das verkünden, dass wir den Blick darauf haben, dass andere Menschen das suchen und brauchen. Ich danke dir, dass das nicht einfach jetzt hier leer rausgeht, sondern dass du in jedem Einzelnen, in mir, in jedem Einzelnen von uns Veränderungen anstößt, Herzen bewegst und du Erkenntnis schaffen wirst. Und so segne ich uns, dass wir die Veränderung erleben in unserem Leben, die Gott für uns vorhat. Amen.